Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 217. Mein Name ist Philipp Stöver und bei mir die gut hydrierten und wenig mit Schlaf versehenen Max Bringmann und Alexander Röske. Grüße euch.
Ja, grüße.
Hallöle.
Wir haben für euch heute einen kleinen Leserückblick im Gepäck, denn es ist mal wieder eine ganze Menge an Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal einen Leserückblick gemacht haben. Wir haben wieder einige Bücher gelesen. Einige Rezensionsexemplare sind, glaube ich, auch dabei. Und die wollen wir euch heute einmal der Reihe nach vorstellen. Wir machen das heute so, wie beim letzten Mal, nur hoffentlich diesmal ein bisschen disziplinierter. Jeder von uns stellt ein Buch vor, hat dafür 5 Minuten Zeit. Dann gibt es ein bisschen Diskussionen drumherum. Und dann kommen wir zum nächsten, sodass wir das Ganze innerhalb von, hoffentlich einer Stunde, mal schauen, ob wir das schaffen. Ich vermute eine Stunde 20. So mal realistisch. Geschafft haben. Und dann habt ihr heute Minimum 9 Buchempfehlungen bzw. Buchbesprechungen oder Kurzbuch-Teaser, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Mal gucken, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Gut, in dem Minimiste, wer fängt an? Max, der hat mehr als wir alle anderen. Max, leg los.
Sehr, sehr gern. Bei mir wird es heute historisch. Ich habe ganz viele historische Bücher oder historische Sachbücher dabei. Beginnen möchte ich mit einem Buch aus der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung, nämlich Susanne Heim, Die Abschottung der Welt, mit dem Untertitel Als Juden vor verschlossenen Grenzen standen. Darin betrachtet sie die Jahre 1933 bis 1945. Wie der Titel schon vermuten lässt und auch der Untertitel, betrachtet Susanne Heim die Fluchtgeschichten und Fluchtversuche von jüdischen Bürgern in der Zeit des Nationalsozialismus und hat dafür einen ganz besonderen Angang, nämlich sie betrachtet immer 3 Aspekte, nämlich für einzelne Etappen dieser Zeit, was sind die Gelingensbedingungen und Notwendigkeiten, also wie gelingt es, fliehen zu können, denn das ändert sich in der Zeit logischerweise, während es 33 bis, sagen wir mal, 36, 38 noch, und ich sage ganz bewusst, verhältnismäßig machbar war, wird die Fluchtmöglichkeit mit zunehmender Dauer immer schwieriger und komplizierter. Das wäre jetzt so eine große Linie, die man schon mal für das gesamte Buch ziehen kann. Die zweite Sache ist, was für Unterstützungssysteme gibt es, welche Organisationen gibt es, die diesen Menschen helfen? Und wer jetzt denkt, naja, das 2 Stück, nein. Wir reden hier wirklich von 50, 60 Organisationen gefühlt. Jeder Verein versucht in irgendeiner Form Fluchthilfe zu leisten, den Menschen nicht nur in Deutschland zu helfen, sondern dann halt auch auf ihrer Flucht oder bei der Flucht aus den besetzten Gebieten. Und das sollte man nicht unterschätzen und sie macht das für Europa. Also eben nicht nur ein Land, sondern quasi alle. Das ist echt sehr, sehr weiträumig gemacht. Und last but not least, und das fand ich auch ganz interessant, wie gehen die einzelnen Länder mit den Menschen um? Denn zur Flucht gehört nicht nur das Land, aus dem man flieht, sondern auch das Land, das aufnehmen soll. Und während es zu Beginn noch relativ leicht ist, Tschechoslowakei oder Ähnliches, zu fliehen, mit zunehmender Dauer des Krieges gibt es kein Land mehr, das aufnimmt. Tragischer Tiefpunkt dieser ganzen Geschichte ist, die Konferenz von Evian, als nur noch ein Land sagt, ja, wir würden wen aufnehmen, die Dominikanische Republik. Schlussendlich, ich fasse es kurz zusammen, wahnsinnig interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Was jetzt trocken klang, sie bringt zwischendrin immer mal wieder ein paar Fluchtgeschichten von einzelnen Menschen, das locker, also lockert es auf, ist bei dem Thema immer schwierig, aber das macht die Sache eben nicht ganz so theoretisch. Ein wahnsinnig gewinnbringendes Buch und ich freue mich, dass es im C.H. Beck Verlag erschienen ist. Meine große Empfehlung, Die Abschottung der Welt.
Von wann ist das?
Das müsste letztes Jahr erschienen 2025, sein.
25, glaube ich.
Nee, 26. 26 ist das erschienen.
Dann hatten wir das letztes Jahr in der Herbstbesprechung mit drin für das Frühjahr 26.
Das kann sein, ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir in der Buchbesprechung, in der Verlagsvorschau drüber gesprochen haben und du das dann sofort mit auf den Zettel hattest, ob des Themas. Frage an der Stelle, bist du langsam saturiert mit dem Thema oder geht da mehr?
Du wirst bei den noch folgenden Titeln merken, diese Zeitspanne okay. betrifft quasi fast jedes meiner Bücher, die ich heute vorstelle. Also nein, ich werde da, also das ist wirklich für mich die spannendste Phase von 1918 bis 1945, sowohl literarisch als auch historisch. Mal gucken, da kann ich noch 100 Bücher lesen. Finde ich immer wieder interessant. Wird immer, immer interessanter, mit jedem einzelnen Aspekt, den man noch neu dazu lernt.
Jetzt hast du gerade Flucht ist ja auch so dein Thema mit, ne?
Korrekt, ja. Aber Alex hatte was
gesagt. Ja, genau, du hast gesagt, Zeitraum 1918 bis 45. Das Buch handelt aber von 33 bis 45.
Ja. Ja.
Wird irgendwie die Zeit vor 33, vielleicht sogar noch vor 18 angesprochen, weil ich sag mal, Fluchtgründe hat es ja nun wahrscheinlich schon in den 100 Jahren zuvor gegeben.
Nein, spricht sie nicht an. Relevant, da kann ich eher Wolfgang Benz Exil empfehlen, der das davor schon mitbehandelt. Und es geht wirklich nur um diese 12 Jahre. Ansonsten artet das aus. Das ist so schon kein ganz kleines Buch. Gut lesbar, fairerweise, aber sonst kommen wir ja auf mehrere hunderte Seiten. Okay. Ja, und so sind es, glaube ich, 300, 400, was okay ist zum Lesen. Aber wenn wir dann bei 900 bis 1000 ankommen für die Vorgeschichte, wird es anstrengend, denke ich.
Und noch eine Frage: Wie hat sie recherchiert? Was sind so ihre Quellen? Zeitzeugen, Tagebücher?
Okay. Ganz viele auch Berichte von UN, also die Vereinten Nationen sind ja die tragische Geschichte mit, die Konferenzberichte, ganz viele Zeitungsartikel, aber auch Zeitzeugen, die drauf geblickt haben. Die hat ganz viele Einzelschicksale mit drin. Das ist jetzt, wo sie das, hätte ich nochmal genauer nachgucken müssen, wo sie es genau hergenommen hat, aber quasi die Briefe sind irgendwann aufgetaucht. Beziehungsweise Tagebuchaufzeichnungen und ähnliches.
Und da sind also eben schon ganz Quellen neue aus dabei. Der Zeit und nicht irgendwie das, was irgendwie 20 Jahre später zu Papier gebracht wurde.
Keine Kolportagen.
Alex, möchtest du gleich anschließen?
Ja, nicht ganz so tragisches Thema. Ein Buch, das erste Buch, welches ich dieses Jahr begonnen und natürlich dann auch beendet habe. Bis jetzt auch das beste Buch, welches ich dieses Jahr gelesen habe. Und eines der besten Bücher, welches ich vermutlich in den letzten Jahren gelesen habe. Und ein Buch, was überhaupt nicht zu mir passt. Benjamin Wood, der Krabbenfischer. Das habe ich, das muss ich dazu noch sagen, ich bin ja auch bei Büchern, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ein optischer Käufer. Beziehungsweise wenn das Buch optisch gefällt, dann nehme ich es mir auch mal in die Hand. Und genau so ist es hier auch der Fall gewesen. Ich war auf der Insel Föhr, kurz vor Silvester. Und da kommst du ja dann zwangsläufig beim Spazieren an den Buchhandlungen dort vorbei. Und da hat mich dieses Buch angelacht. Es ist ein, ich weiß nicht von wem das Gemälde stammt. Ein Fischer quasi im Watt drauf zu sehen. Und das Buch hat mir optisch gefallen, also ich bin nicht rein, habe es mal zur Hand genommen. Und dann mal natürlich ganz schnell geschaut, was sagt denn Amazon dazu. Und die wenigen Rezensionen dort waren doch recht überzeugend gewesen. Ja, das Buch habe ich dann mitgenommen und dann Anfang dieses Jahres auch gelesen und bin wirklich aufs Positivste überrascht gewesen. Zum Inhalt ganz kurz, das Buch spielt in Großbritannien, irgendwann in den 60er Jahren, irgendwo an der Nordseeküste. Und die Hauptfigur, der Thomas Flatt, ist ein Krabbenfischer und knapp 20 Jahre alt, etwas älter als 20 Jahre. Ja, und er macht es, das Krabbenfischen, weil es kein anderer mehr macht und er macht es, weil es kein anderer mehr kann. Er ist der letzte Krabbenfischer des kleinen Dorfes, alle anderen haben entweder aufgehört oder, wie sein Vater, sind gestorben. Und er lebt mit seiner, doch recht herrischen Mutter im elterlichen Haus. Und dieser Job hat ihn, kaum 20 Jahre alt, körperlich schon kaputt gemacht, vor allem der Rücken. Und wir begleiten ihn am Anfang des Buchs eben mal wieder in seiner ganz besonderen kalten Morgen, regnerischen Morgen mit seinem Pferd. Er hat kein Auto, mit seinem Pferd und der Kutsche hinaus ins Watt, wo er die Krabben eben einfängt, beziehungsweise die Netze und Kescher einholt, um sie dann im Ort zu verkaufen. So, und die ganze Zeit denkst du dir über diese Figur, Junge, lass es liegen. Geh in die Stadt, such dir eine Frau, fang ein neues Leben an. Aber er will es nicht machen, weil er einerseits die elterliche Tradition weiterführen möchte. Er will es nicht machen, er will nicht abhauen, weil er nichts anderes machen kann. Er ist also gewissermaßen so ein Gefangener in diesem Leben, wohlwissend, dass es da nicht viel gibt, was sich in Zukunft bessert. Tja, und dann kommt auf einmal ein, warum auch immer, amerikanischer Regisseur in diesen Ort, weil er nämlich dort in der Gegend einen Film drehen will. Und die beiden freunden sich an. Der Regisseur sucht nämlich einen Local Guide, der ihm so ein paar Schauplätze liefern kann für die Filme. Die beiden freunden sich an und Thomas blüht auf. Und es ist wirklich, wirklich schön zu lesen, wie von Seite zu Seite man merkt, okay, der Junge findet nicht unbedingt sein Glück, aber er wird glücklicher in dieser freundschaftlichen Beziehung. Und zwar so seit, dass er sich am Ende sogar traut, die große Liebe anzusprechen. Und dann sagt die auch tatsächlich, okay, lass uns kennenlernen. Ja, und dann passiert, was passieren muss. Es kommt zur Katastrophe. Und an der Stelle möchte ich gar nicht weiter spoilern. Nur so viel, es stirbt keiner. Ja, also seine Liebe stirbt nicht, der Regisseur stirbt nicht, die Mutter stirbt nicht, er stirbt natürlich nicht. Aber diese Katastrophe sorgt dann doch dafür, dass dieses Buch ein wirklich trauriges Ende findet, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber irgendwie auch ein schönes Ende. Das hat so ein bisschen so diese Forrest Gump-Vibes. Das ist ja auch ein hervorragender Film, der am Ende tief traurig ist, aber irgendwie auch schön. Und Benjamin Wood schafft das, diese Gefühlslage des Films, ne, auch in, also wirklich in diesem Buch auch zu beschreiben, das dort zu Papier zu bringen. Und über Forrest Gump hatte ich mal gelesen, ein Kritiker schrieb über den Film, der Film sei Futter für die Seele. Und wenn es ein Buch gibt, für das oder auf das dieser Satz ebenfalls passt, dann ist das Benjamin Woods Der Krabbenfischer. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist ein leises Buch. Es ist nicht pompös. Es ist nicht laut. Es ist wunderbar erzählt mit einem traurig schönen Ende. Also für mich wirklich ein Kleinod, was so ganz, ganz schnell einen ganz besonderen Platz bei mir gesichert hat.
Zeigst du uns noch das Cover, ja, das dich zum Kauf veranlasst hat?
Könnt ihr das
erkennen? Sieht nämlich auch sehr hübsch aus. In welchem Verlag ist es erschienen? Ja.
Im Dumont Verlag. Dumont Verlag. Das Original erschien 2025 und es ist noch im selben Jahr auch auf Deutsch erschienen. Und das Merkwürdige ist, es ist der fünfte Roman von Benjamin Wood, aber erst der erste, der ins Deutsche übertragen wurde.
Aber vielleicht
könnte daran liegen, dass das
noch kommt.
Könnte daran liegen, dass das okay, heute ist wieder wild mit dem ins Wort fallen. So, Max, nochmal, du.
Vielleicht hast du ja Glück und es gibt noch weitere Übersetzungen.
Das würde mich tatsächlich freuen. Und ich hoffe auch, dass der Benjamin Wood weiterschreibt, weil der ist 81er Baujahr, also jetzt 45 Jahre alt. Dementsprechend hat er noch hoffentlich ganz, ganz viel Zeit vor sich. Und wenn die anderen Bücher auch nur im Ansatz so gut sind wie dieses, wäre das ein neuer Autor für mich. Also definitiv.
Vermutlich ist es das Buch, was übersetzt wurde, weil das auf der Longlist des Booker Prize 2025 stand.
Das ist gut möglich. Das ist gut möglich.
Das ist deswegen das erste, was übersetzt wurde. Wurde auch für den Spiegel Buchpreis mit, ich weiß nicht, ob nominiert, ist auf irgendwie dort auf Platz 11 gelandet. Ich weiß nicht, wie das Ranking des Spiegel Buchpreises funktioniert. Da habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Aber klingt ein bisschen danach, als hätte sozusagen die Longlist des Booker Prize dort dafür gesorgt, dass das Buch in Deutschland auch erschienen ist.
Gott sei Dank, muss ich das sagen. Gott sei Dank. Und vielen Dank auch an die
Bücher. Ich finde es interessant. Ja,
also, das gut. Entschuldigung, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich finde es interessant. Ich war jetzt,
das Problem ist, danach waren meine Sachen wieder alle eingefroren, weil mein Internet wie immer schlecht ist.
Ah, okay.
Und dann wusste ich nicht, ob ihr schon wieder im Gespräch seid und ich es einfach nicht höre.
Nee.
Aber ich sage dir, also tatsächlich, wenn ich mal wieder so einen entspannten Roman lesen möchte, kann ich mir vorstellen, das könnte sogar was für mich sein. Und das will was heißen, denn normal bin ich bei Romanen wirklich pingelig.
Und der stand auch nicht auf der Liste. Also den haben wir haben Dumont durchgeschaut und an den kann ich mich nicht erinnern.
Oh, na gut. Philipp.
Ja, mein erstes, ich gehe wieder ein bisschen ins Historische, also ich schließe mich da eher Max an und auch kein Roman. Ich habe heute mitgebracht ein Sachbuch, einen Essay-ähnlichen Text, ein Roman und einen Bonus. Ich fange aber mit dem Sachbuch an, und zwar Stephen Greenblatt, Der Tyrann. Noch nicht das neue Buch von Stephen Greenblatt, das wird noch kommen, da habe ich noch nicht mal angefangen leider. aber ich habe ein vorhergehendes Werk von ihm beendet, nämlich Der Tyrann, Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert. Und geht eigentlich weniger um das 21. Jahrhundert und um das Thema, was will uns der Autor damit sagen, sondern er hält sich ganz nah an die Shakespeare-Texte. Also die zentralen Fragen, die sich das Buch stellt, sind, wie kann es sein, dass eine große Nation in die Hände eines Tyrannen fällt? Warum akzeptieren die Menschen die Lügen einer Person, die ihrem Land so offensichtlich schadet? Und was charakterisiert eigentlich Tyrannen? Und dann merkt man schon, das Erste, das sind alles drei hochaktuelle Fragen, bei denen jeder von uns wahrscheinlich direkt den einen oder anderen aktuellen Regierungschef im Kopf hat oder die eine oder andere Regierungschefin. Aber Greenblatt zieht keine bis kaum Parallelen in die Gegenwart. Und das ist richtig gut. Also er spart sich direkte Gegenwartsbezüge. Natürlich lässt er die anklingen, aber überlässt es den Lesenden, die Schlussfolgerung aus den Texten zu ziehen. Er hält sich ganz, ganz nah an den Shakespeare-Quellen. Denn das Spannende daran ist, auch Shakespeare hatte zu seiner Zeit durchaus Kritik an den Machthabenden oder an der Machthaberin in dem Fall. Elisabeth I. müsste das gewesen sein. Die konnte er aber oder konnte man damals natürlich nicht direkt kritisieren. Das heißt, was hat er getan? Er hat sich alte historische Begebenheiten genommen und darüber Theaterstücke geschrieben und die Probleme und die Kritik der Zeit dort hineingebracht. So kam es nämlich auch, dass sehr regelmäßig Elisabeths Spione im Theater mit im Publikum saßen und sich die Shakespeare-Stücke angeschaut haben, um zu schauen, ob man Shakespeare dann mal irgendwie an den Kragen kommen könnte. Und das ist ganz spannend. Er beginnt auch sein Buch mit einem Zitat von George Buchanan: Ein König herrscht über willige Untertanen, ein Tyrann über Unwillige. Und dann hangelt er sich an den Shakespeare-Quellen, also Coriolan, Heinrich der Vierte, Fünfte und Sechste, Julius Caesar, König Lear, Macbeth, Richard II., Richard III. Und so weiter, hangelt er sich sozusagen durch und untersucht alle diese Stücke auf die jeweiligen Tyrannen in ihnen und schaut, was sie charakterisiert und wie sie erfolgreich sind und vor allen Dingen, ob sie überdauern. Und das ist auch so ein bisschen seine Quintessenz am Ende, denn laut Shakespeare, und das könnte uns ein bisschen in positive Stimmung versetzen, nach Shakespeare endet jede Tyrannei irgendwann einmal, weil sie zu instabil ist, um auf Dauer zu bestehen. Und der Tyrann stets in Angst verharrt und nie saturiert ist. Das heißt, ein Tyrann wird irgendwann einen Fehler machen und dementsprechend wird auch eine Tyrannei irgendwann enden. Das Problem, das kann natürlich mehr als eine Generation dauern. Das ist hochspannend, wenn man sich ein bisschen für Literaturgeschichte, für Shakespeare und seine Zeit interessiert. Er bleibt aber wirklich ganz nah an diesen Texten. Das heißt, wenn man dort jetzt einen historischen Roman oder irgendeine Moralschrift erwartet, was wir jetzt tun können, um gegen Tyrannei vorzugehen oder sowas, ist das ein bisschen falsch, weil er vieles durch die Blume bespricht. Aber er liefert, Greenblatt-typisch, unfassbar viele Zusatzinformationen, die extrem spannend sind. Dass auch während dieser Zeit Elisabeths I. so diese alten Kreuzzugsparolen, wer einen Ungläubigen tötet, begeht keinen Mord, sondern eine gottgefällige Tat, die werden wieder aufgegriffen. Und die werden in dem Fall gegen die britische Krone gerichtet. Also es geht sogar so weit, dass 1580 Gregor der 13. sagt, es sei keine Todsünde, Elisabeth I. zu töten. Also er spricht sozusagen Königsmörder schon mal vorhergehend frei. Grandioses Buch. Es beschäftigt sich auch mit Herrschaftsstrukturen, die um einen Tyrann entstehen. Also so eine monarchische Situation auch, was wir zum Beispiel jetzt auch bei Trump in den USA mit seinen Tech-Oligarchen, die ihn umgeben und seinem inneren Kreis so ein bisschen bemerken können. Wenn man was mit Shakespeare anfangen kann, eine absolute Empfehlung. Einmal frei.
Ich kann dir nur sagen, du wirst viel Freude an dem neuen Buch haben, denn da behandelt er ja quasi einen Zeitgenossen Shakespeares, der die ganze Sache noch ein bisschen revolutionärer angeht. Denn Shakespeare nimmt ja zumindest Figuren der Antike, die also auch geläufig waren, und des christlichen Abendlandes, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Christopher Marlowe nimmt beispielsweise Tamburlaine oder Timur, was ein türkisch-mongolischer Herrscher des 14. Jahrhunderts war, und lässt den Dinge tun, die ihn gar nicht gehen eigentlich, auch Grausamkeiten begehen, die gar nicht gehen. Du wirst dich sehr freuen, das möchte ich dir an dieser Stelle nur schon sagen. Und ich mag diesen New Historicism, dass man sehr nah an den Originaltexten dranbleibt und nicht dieses ja, das quasi sich immer weiter von den Texten entfernt und dann blödsinnige Dinge reindeutet, sondern wirklich nah am Text. Das ist genau my cup of coffee.
Ja, nicht nur nah an den Quellen oder nah an den Texten, sondern vor allen Dingen, das ist ja dieses Wesensmerkmal des New Historism, das Lesen der Literatur in ihrer Zeit. Das heißt, jeder Text wird kontextualisiert mit den historischen Begebenheiten gelesen und interpretiert und nicht, wie es einige historische Strömungen oder historisch forschende Strömungen ja tun, teilweise aus ihrer Zeit herausgelöst, was dann eben dazu führt, dass da viel fabuliert wird. Ja, finde ich großartig. Das mag ich an Greenblatt auch. Und seine Art und Weise zu argumentieren und dass er dem Lesenden nicht so eine moralisierende Meinung aufdrückt, sondern jedem Lesenden selber überlässt, wohin er seine Parallelen zieht, finde ich großartig.
Zwei Fragen, lieber Philipp.
Ja.
Einerseits, Asche auf mein Haupt, ich habe von Shakespeare noch gar nichts gelesen. Nada, niente. Muss ich Shakespeare gelesen haben, um dieses Buch zu verstehen?
Nein, überhaupt gar nicht. Denn ich kann dir sagen, ich habe von Shakespeare, mal abgesehen von Romeo und Julia in Auszügen, aber auch nicht vollständig, ich habe von Shakespeare auch noch nichts gelesen, großartig. Also ich kenne einige Geschichten, Macbeth zum Beispiel, König Lear, das Ein Sommernachtstraum, weil ich teilweise welche Stücke im Theater gesehen habe. Daher kenne ich die Geschichten. Gelesen habe ich aber auch noch nicht groß, was dahingehend. Und vor allen Dingen bin ich kein Kenner der Materie, also auch der Zitate nicht. Mein Opa konnte da ganz viel zitieren aus vielen verschiedenen Stücken von Shakespeare, also Originalzitate, teilweise auch auf Englisch. Fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Ich hatte damit bisher noch keine Berührung jetzt im Direkten. Finde das aber also unfassbar spannend. Und da ich sowieso ein großer Greenblatt-Fan bin, dachte ich mir, ich gebe dem mal eine Chance. Und er zitiert direkt, die Zitate stehen auch im Text. Also es sind nicht nur Fußnoten, so nach dem Motto, hier bitte zum selber nachlesen, sondern er zitiert direkt, argumentiert stichhaltig, geht diese einzelnen Stücke auch Stück für Stück durch.
Okay, also er ordnet das, der einzige Punkt, weil so ein Zitat aus dem Kontext gerissen, könnte er mir ja sonst was erzählen. Okay, sehr gut.
Nee, er ordnet das historisch ein. Und das ist der einzige Punkt, der ein bisschen ermüdend sein kann. Er geht die wirklich Stück für Stück durch. Also am Ende hast du zu allen größeren Shakespeare-Werken, die in diese Richtung, die einen Tyrannen haben sozusagen, also beinhalten, ein bisschen Kontext.
So, zweitens, du hast gesagt, Greenblatt scheut sich so ein bisschen Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen. Lässt sich das aber auf heute anwenden? Du hast Trump vorhin noch genannt. Nun haben wir ja, vielleicht ist der von all denen, was gerade so kreucht und fleucht auf diesem Planeten, noch nicht mal der Schlimmste.
Ja.
Putin, Xi und was weiß ich, wie die alle heißen. Lass sich da Parallelen finden, würdest du sagen, okay, jo, das lässt sich anwenden auf heute?
Absolut. Absolut. Also ihm ist wichtig, also er scheut sich nicht, diese Parallelen herauszustellen, sondern er macht es bewusst nicht. Okay. Also er spricht es an einigen Stellen, deutet er es an, überlässt aber dem Lesenden sozusagen dann seine Parallelen zu ziehen. Also er nennt nicht explizit Namen und das macht das Buch so universal einsetzbar. Mhm. Das heißt, er stellt wirklich die Charakterzüge von Tyrannen heraus und er stellt auch heraus, dass es verschiedene Arten von Tyrannen gibt, dass die nicht gleich sind, dass nicht jeder Tyrann gleich regiert und herrscht und seine Macht ausnutzt oder auch gleich an die Macht kommt, sondern er stellt ein paar verschiedene Formen heraus und das ist universal einsetzbar. Das heißt, auch in 200 Jahren wird man noch diese Grundzüge von Tyrannen erkennen können und das Buch ist deswegen nicht outdated. Also er verwendet jetzt keinen Namen, indem er irgendwie Trump droppt oder Putin oder Erdogan oder was auch immer. Die ganzen Namen lässt er vollkommen weg. Aber zum Beispiel ein Zitat ist, eine Hofkultur bringt zwangsläufig heftig rivalisierende Fraktionen hervor. Und da muss man ein bisschen daran denken, dass Trump in seiner Art und Weise, wie er dort regiert, eine Art Hofkultur etabliert. Also plötzlich sind wieder lange Tafeln in, plötzlich geht es wieder darum, wer sitzt näher an Trump dran, wer darf, je näher man an ihm dran sitzt, desto höher steht man in diesen Günstlingen, gegenseitig versucht man sich das Wasser abzugraben. Das sind höfische Strukturen, die dort wieder etabliert werden. Das Gleiche natürlich mit diesem Pomp, diesen Ballsälen, diesem Gold überall. Das hat ja alles einen Grund in irgendeiner Form.
Okay.
Und das stellt er halt hervor. Also das sozusagen diese monarchieähnlichen Regierungsformen, die errichtet werden, begünstigen oder zwingen sogar regelrecht die Bildung von solchen, ich sag mal, speichelleckenden, sich teils verfeindeten, da um die Aufmerksamkeit des Monarchen buhlenden, und das sieht man ja, bei Trump gegenüberstehenden Interessensgruppen. Ja, das heißt, das sind halt auch Strukturen, die es im 16. Jahrhundert halt auch schon gab, womit man sich sozusagen beliebt gemacht hat beim Monarchen. Genau. Also das absolut, er erklärt auch Grundfunktionen von Populismus, wie Populismus funktioniert, was das Ganze mit Bildung zu tun hat, was der Populist, der gemeine Populist, sage ich mal, möchte. Soziale Ungleichheit wird natürlich thematisiert. Familienpolitik, das, was Trump eben zum Beispiel auch macht, dass man versucht, relativ viele Familienmitglieder in Regierung zu ziehen, um sie dort, um sich gegenseitig zu bereichern. Das, was wir auch hier bei der AfD natürlich teilweise sehen mit dem Skandal der beschäftigten Familienmitglieder und so weiter. Also diese Strukturen zeigt er auf, ohne aber konkrete Beispiele aus der Realität, also aus der Gegenwart zu verwenden.
Okay. Max.
Das nächste Buch, das ich vorstellen möchte, ist von Christian Göschel und Daniel Hedinger, München 38. Beschäftigt sich mit der Münchner Konferenz. Für diejenigen, die das im Geschichtsunterricht schon mal gehört haben, strukturiert ist das Buch in ein Davor, den Tag und danach. Die beiden Autoren fächern das sehr minutiös auf. Und spannend für mich in dem Fall war es, auch die Perspektiven aus Palästina, aus Japan, aus China zu sehen. Wie reagieren die auf diese Kriegsgefahr innerhalb Europas? Weil wir, das ist schwer nachvollziehbar heute, vor allem wenn man jetzt nicht so tief im Thema drin steckt, wirklich schon 1938 extreme Sorge hat, dass der Krieg ausbricht. Und gemeinhin ist ja immer die klassische Perspektive, ja, Frankreich und Großbritannien haben die Tschechoslowakei verkauft. Das würde ich auch nach dem Buch immer noch sagen. Aber durch diese Perspektiven auf China, auf Indochina, also heutiges Vietnam und Japan, bemerkt man, okay, die Briten müssen sich halt Gedanken um nicht nur Großbritannien und Europa machen und die Tschechoslowakei, sondern deren Fokus muss auch sein, okay, können wir das imperiale Reich halten? Und wenn wir jetzt dort einen Krieg anfangen, was passiert dann mit unseren Kolonien dort? Und in Palästina ist auch alles schwierig, ja, dort gibt es auch die ganze Zeit Probleme. Also diese Gedanken fand ich ganz spannend. Das gleiche eben auch bei Frankreich. Tragisch, das ist ein Kritikpunkt von mir am Buch. Für Großbritannien wird das extrem detailliert gemacht. Also auch mit den unterschiedlichen Strömungen in Großbritannien, denn nicht alle fahren diesen Appeasement-Kurs, ein Begriff, den man hoffentlich schon mal gehört hat, Appeasement. Chamberlains Besuche bei Hitler werden genau geschildert. Teilweise Wahnsinn, wie der Umgang da ist und auch wie dilettantisch diese Konferenzen durchgeführt worden sind. Also die Vorstellung, dass man den britischen Premierminister nach Deutschland kommen lässt, um einen Krieg abzuwenden, und der muss nach Berchtesgaden fahren und der ist nicht vorbereitet. Der ist nicht vorbereitet. Der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und der lässt sich dort von Hitler einfach kaputt machen. Was heißt kaputt machen? Der lässt sich halt in der Diskussion einfach auseinandernehmen. Und das, die Vorstellung ist heute nicht mehr tragfähig. Also das kann man sich...
Findest du?
Ja.
Dass die nicht mehr tragfähig ist?
Ja.
Auch nach dem Besuch Trumps jetzt in Peking, wo man sich ein bisschen Fragen stellen könnte?
Ja, aber das ist für mich was anderes, weil Trump eine Einzelfigur ist. Aber in diesem Fall ist das wirklich bei allen so. Also eine Idee, wer Hitler ist, was der vorhat und was deren, also dass man so einen Hintergrund hat, da habe ich nicht das Gefühl, dass weder die Briten noch die Franzosen oder irgendwer eine Vorstellung davon hat, wer das sein soll. Und im letzten Teil kamen wir dann auch noch Nachwirkungen von München. Und das fand ich ganz interessant. Es gab ja immer mal so die Aussage, ja, das Appeasement hat dazu geführt, dass die Briten ein Jahr gewonnen haben, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Das verneinen die Autoren, weil sie sagen, naja, die Briten haben in der Zeit aber noch nicht ihre Produktion hochgefahren. Eigentlich ist es ein weiteres verlorenes Jahr, denn die Deutschen es war klar, die wollen diesen Krieg. Die werden ihn auch bringen. Die Frage ist, wie weit können sie ohne Krieg noch kommen? Dementsprechend, hier muss ich aber wirklich sagen, also nur wenn man sich für das Thema interessiert, ist das spannend. Wer sich mit Appeasement heutzutage auseinandersetzt, kann daraus auch einige Lehren ziehen, finde ich. Und das ist, finde ich, eine der schönen Messages, dass man diese Multiperspektivität, dass Großbritannien eben nicht nur den Blick auf, ja, wir helfen denen jetzt einfach nicht, hat, sondern ganz viele andere Gedanken, was passiert, wenn? Und wie würde ein Krieg jetzt starten? Was würden wir denn in Ostasien, in Fernost tun? Wie würden wir da reagieren? Was passiert in Afrika? Darüber denkt auch übrigens Frankreich nach. Also ich denke, für jemanden, den es interessiert, spannend. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht.
Also würdest du sagen, dieser Hyperfokus auf Großbritannien stört eher in dem Buch?
Nee, dass man ich hätte mir gewünscht, dass es für Frankreich auch so minutiös ist. Mhm. Also ähnlich minutiös.
Okay. Ja, ich war jetzt ein bisschen erinnert, also man muss jetzt, also ich finde es an sich spannend, weil dieser langsame Untergang des britischen Empires über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, also die ist ja unfassbar spannend. Das beginnt ja schon vor dem Ersten Weltkrieg, die Briten und ihre Kolonien schon in den ganzen Interessenkonflikten auch während des Ersten Weltkriegs haben die ja immer wieder ihre Nebenkriegsschauplätze in Indien und Co. und müssen dort versuchen, ihre Flanken zu halten und werden ja dort auch von den Deutschen angegriffen. Das setzt sich ja fort. Also das ist ja schon spannend, wie die Briten sozusagen ihr Empire über 20, 30 Jahre Stück für Stück ja letztendlich verlieren. Und dann ist dieser extreme Fokus natürlich spannend. Aber schade, dass sie es dann für Frankreich nicht machen. Hattest du das Gefühl, dass da fehlt eine Quellengrundlage? Oder das Buch ist dann einfach 200 Seiten zu kurz? Oder?
Da will ich nicht mutmaßen, an was das gelegen hat. Wahrscheinlich hast du den Vorteil natürlich mit Churchill, dass du wahnsinnig viele Aufzeichnungen hast. Aber die haben so viele Zeitungen aus Regionen, wo ich mir die Frage stelle, ach krass, die haben da so eine krasse Medienszene, Journalistikszene, dass da schon so viel berichtet wird. Und auch, das fand ich auch interessant, medial, wie lange teilweise es dauert, bis Informationen einmal um die Welt rum sind, wo man in China wird ja einfach auch verkauft an Japan. So, weil man hofft, okay, hoffentlich halten hier alle die Füße still und dann war es halt mit China. So, woran das liegt, warum der Fokus ist, das Buch ist angenehm kurz und auch kurzweilig zu lesen, also 252 Seiten, so die Drehe, das ist völlig okay. Da hätte man noch tiefer reingehen können, wenn man schon mal da ist. Andersrum, vielleicht wird es dann auch zu detailliert für, es ist am Ende ja trotzdem noch Populärwissenschaft. Weiß ich nicht.
Achso, das war jetzt die nächste Frage gewesen. Ist also eher fürs breite
Lesepublikum. Ja, definitiv.
Ja, okay. Ja, ist ein bisschen widersprüchlich dann immer, also wenn du populärwissenschaftlich Bücher schreibst, aber dann so ein absolutes Nischenthema nimmst, also wirklich so hyperspezialisiert nur München 38 diese Konferenz nimmst.
Ja, aber es hat noch Vorgeschichte und Nachgeschichte. Also das muss man schon sagen. Und vor allem gerade der Begriff des Appeasements wird nach dem Zweiten Weltkrieg ständig benutzt, um entweder Kriege zu rechtfertigen oder Nicht-Eingriffe zu rechtfertigen. Ja. Also im Sinne von, wir machen diesmal kein Appeasement, diesmal gehen wir rein. Damit kann ich alles rechtfertigen. Andersrum kann ich auch sagen, ja, wir haben ja da gesehen, dass es nicht so ist, vielleicht müssen wir doch uns annähern und was weiß ich. Also wie wird dieser Begriff später noch verarbeitet? Das spielt zwar bloß im Epilog eine Rolle des Buches, aber finde ich dann schon wieder spannend. Also so eine Begriffsgeschichte, wie wird es dann missbraucht, die Thematik?
Ja. Sehr gut, Dankeschön.
Alex.
Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Buchmesse diesen Jahres. Einer meiner ersten Anlaufpunkte auf der Buchmesse, die wir jetzt besucht haben, war immer der Polar Verlag. Und das war diesmal ein ganz besonderer Besuch, weil ich habe natürlich ein Buch gesucht, bin dort also hin. Man muss wissen, jedes einzelne Buch aus dem Polarverlag, welches ich besitze, habe ich auf der Buchmesse in Leipzig gekauft. Und natürlich hatte ich auch wieder ein Buch im Sinn, bin also zum Verlag, habe gesagt, was ich möchte und dann haben die gesagt, nö, ist ausverkauft. So, dann stand ich da, ja super. Kam dann aber so ein bisschen auch ins Gespräch mit dem dortigen Verleger Da haben wir uns ein bisschen über den Verlag unterhalten und der Polarverlag, das Besondere, wer sich die Bücher mal anschaut, es gibt sowas wie eine weiße Linie und es gibt sowas wie eine schwarze Linie. Und ich dachte immer, okay, vielleicht sind das ja zwei unterschiedliche, ne? Das eine vielleicht die etwas härtere Literatur, das andere etwa die etwas, in Anführungszeichen, literarische Literatur. Und dann sagte er mir, nee, prinzipiell wird in beiden Linien mehr oder weniger dasselbe veröffentlicht. Der Polarverlag hat aber zwei Verleger und der eine Verleger hat sich dafür entschieden, seine Bücher eben in weißen Hardcover Büchern erscheinen und der andere hat erschienen in schwarzen, das Softcover, wie heißen die mit?
Paperback.
Bücher.
Ne? Broschur,
genau. Also hier mit dem kleinen extra Seite, extra Knick vorne drin. So. Und da haben wir uns erhalten, er hatte mir dann eins empfohlen, das wusste ich aber, der spielt hier irgendwo in Irland, das möchte ich nicht lesen. Und na, was wollen Sie denn lesen? Habe ich das erzählt, ne? Amerikanische Literatur und Südstaaten. Und da sagte er, da habe ich ja fast was für Sie. Einziger Unterschied, das spielt nicht im Süden, sondern im Norden. Und zwar hat er mir von Samuel W. Gailey, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, und ich weiß auch nicht, wofür das W, also das W steht, egal wo, er wird überall mit Samuel W. Gailey geschrieben. Und zwar Tiefer Winter von ihm. Das hat er mir empfohlen, er hat gesagt, das wird ihm bestimmt gefallen. Und er hat recht gehabt, von den Büchern, die ich habe, tatsächlich eines der Besseren aus dem Polarverlag. Vielen Dank an dieser Stelle für die Empfehlung. Es ist ein Kriminalroman, so steht es zumindest vorne drauf, aber ich werde es gleich sehen, so ganz kriminalistisch, ganz, ne, kann man das Buch jetzt nicht nennen, da fehlt so ein bisschen das detektivische Gespür. Das Ganze beginnt mit einem Mord, klar. Eine junge Frau wird brutal ermordet und der örtliche Deputy entdeckt eben die Leiche und neben ihr liegt ein großer, dicker Mann, von dem er weiß, dass der im Kindesalter seit einem schweren Unfall im Kindesalter geistig stark eingeschränkt ist. Also ein Täter, der höchstwahrscheinlich geistig nicht ganz fit ist. Das Besondere daran ist, der Deputy oder die Frau, die ermordet wurde, ist die Geliebte des Deputies. Und dieser Mann, Danny, von dem ganz schnell klar ist, dass er es gar nicht gewesen sein kann, ist gewissermaßen so die Figur im Ort, die von allen gemieden wird, weil sie so riesengroß ist, weil sie stark ist, weil sie aber auch sehr dumm ist und die von allen sehr, sehr stark angefeindet wird, unter anderem auch vom Deputy, der ihn eigentlich seit der Schulzeit quält. Dann macht das Buch einen Sprung 18 Stunden zurück und ab jetzt muss man wissen, die gesamte Handlung des Buches geschieht innerhalb von 24 Stunden. Ja, wir gehen also 18 Stunden vor den Mord zurück, lesen, wie es quasi zum Mord kommt und haben dann noch 6 Stunden Zeit, den Mord aufzuklären. Ich möchte nicht verraten, wer es war. Es ist irgendwie ganz, ganz cool geschnitten, dieses Buch. Also diese Art und Weise, wie das getaktet ist, kannte ich so auch noch nicht. Hat aber wirklich Spaß gemacht zu lesen. Nur eben dieser dicke Mann, der Danny, eine Seele von einem Menschen, der war es nicht. Das ist ein tolles Buch, also eine tolle Empfehlung von dem dortigen Verleger. Vielen Dank wirklich nochmal an dieser Stelle. Und das Gute ist, es ist auch nicht das erste Buch von diesem Autoren und mir gefällt sein Schreibstil. Und mal gucken, ob die anderen auch so ein bisschen merkwürdig verschachtelt sind. Hat mich so ein bisschen gecatcht, muss ich doch zugeben.
Ich freue mich ja, Alex, jedes Jahr wieder mit dir zusammen. Dieses Jahr war Philipp ja sogar mal mit dabei.
Ja, stimmt. Das erste Mal, dass der Philipp dabei war und schwupp, war mein Buch ausverkauft.
Ja, das ist ein solchen Vogel, man glaubt.
Entschuldigung.
Ich freue mich jedes Mal, wenn wir diesen Verlag ansteuern und das Funkeln in deinen Augen zu sehen, wie du dann auch die Gespräche suchst und das eine Jahr, wo wir, glaube ich, mit einem Buch angefangen haben und am Ende bist du mit 4 gegangen. Da wirklich, das macht mich jedes Mal wieder glücklich. Und auch die Geschichte, also ich bin jetzt nicht so der Krimi-Thriller-Typ, aber was ich ja mag, ist genau dieses Verschachtelte. Also das kann ganz schnell schief gehen, wenn man das nicht clever oder nicht gut genug durchdenkt, beziehungsweise du verlierst unterwegs einfach deine Leser, weil sie sagen, was? Aber wenn es funktioniert, hast du ja diesen Idee-Moment, wo du sagst, weißt du, und das finde ich cool.
Ich fand jetzt auch, wie gesagt, es steht ja lange Zeit im Raum, oder was heißt im Raum, es wird so dargestellt, als wenn es im Raum steht, eben dass so ein geistig behindert kann man nicht sagen, geistig eingeschränkt, geschränkter Mann eben der Täter ist. Und das ist ja nur eine Art Täter, die ich bisher aus der Literatur noch gar nicht kannte. Mhm. Und es ist ja auch schwer, nur du beweis mal als jemand, der geistig eingeschränkt ist, dass du nicht schuldig bist, wenn quasi nicht nur alles gegen dich spricht, sondern wenn die, die eigentlich für die Aufklärung zuständig sind, es auf dich abgesehen haben. Und ja, war interessant. War mal was anderes im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist ja sowas, wofür der Polar Verlag auch steht, dass der gewissermaßen den Autoren eine Chance gibt, die bei den großen deutschen Verlagen nicht oder nie erscheinen würden, beziehungsweise die auch gar nicht erst das Geld in die Hand nehmen, gerade diese ausländischen Autoren ins Deutsche zu übersetzen, warum auch immer. Der Polar Verlag nimmt sich vielen solcher Autoren an und ich glaube, den einen oder anderen, ich glaube, da haben sie es schon ganz gut getroffen, beziehungsweise umgekehrt, an die großen Verlage, ne? Dann habt ihr halt Pech gehabt.
Ich war ein bisschen an Green Mile erinnert.
Ja, ich glaube, das könnte man sich auch so vorstellen. Ja,
ja.
Das dürfte, ich glaube, ähnlich groß dürfte es sein, nur vielleicht doppelt so schwer.
Okay. Das ist so. Green Mile ist ja von Stephen King und da geht es ja auch um den, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall saß der ja in der Todeszelle.
Genau.
Und der war ja auch ein sehr...
John Coffey?
Ah,
safe. Den Film, da kann ich drin mitspielen.
Toll, großartiger Film mit Tom Hanks. Und wer spielte John Coffey nochmal? Weißt du das noch?
Michael.
Der ist mittlerweile auch
schon. Ja, der ist auch gestorben. Ja. Der hat bei Two and a Half Men mitgespielt. Den Vater der einen Tochter, die Jake.
Michael Clarke Duncan.
Der hat doch hier auch bei Armageddon hat er da auch mitgespielt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich ihn noch erkenne.
Ja. Genau, großartiger Schauspieler.
Aber der Film von Stephen King, beziehungsweise der Roman von Stephen King, ist ja am Ende doch eher ein Mystery Thriller. Das hast du in dem Buch natürlich nicht. Ne? Also das ist jetzt nichts mit Mystery oder irgendwas mit Übernatürlichem zu tun. Das ist handgemacht.
Handgemacht.
So. Gut.
Gut. Mein Buch Nummer 2. Ich hatte gesagt, ich komme noch zu einem essayesken Büchlein. Und zwar las ich jüngst Aldous Huxley Zeit der Oligarchen. Neu aufgelegt im Hansa Verlag. Das Buch, also der Originaltext ist von 1946, das merkt man dem Text auch an. 2025 hat der Hansa Verlag das Büchlein nochmal neu aufgelegt oder den Text nochmal neu aufgelegt. Der ist auch gar nicht umfangreich. Das sind, lass mich nachschauen, 90 Seiten. Also wirklich ein kurzer Text von Aldous Huxley. Aldous Huxley kennen wir ja von zum Beispiel Schöne neue Welt, seiner
Dystopie.
Genau. Ich hau den immer ein bisschen durcheinander mit George Orwells 1984, weil es ja letztendlich, na gut, über die Unterschiede zwischen, zwischen Orwell und Huxley, da kann man ein extra mal drauf schauen. Das ist aber eher ein Essay-Text. Man merkt dem an, dass er kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und kurz nach dem Abwurf der Atombombe. Denn das eigentliche Thema oder das wichtigste Thema dieses Buches ist, oder die These, die er aufstellt, dass wissenschaftlicher Fortschritt ist der Urheber des voranschreitenden Niedergangs der Freiheit und der Zentralisierung der Macht im 20. Jahrhundert. Das ist die eine These, die er aufstellt. Und die zweite These, die er aufstellt, ist, der Mensch als moralisches, soziales und politisches Wesen wird dem Homo Faber, also dem schaffenden Menschen, geopfert, dem Ingenieur, dem Empfinder und dem Gerätebauer. Alles läuft für ihn so ein bisschen darauf hinaus, dass der Fortschritt in der Wissenschaft die Gesellschaft zu etwas Besserem mache. Dem widerspricht er hier sehr stark. Beziehungsweise Fortschritt allein, um der Fortschritt willen, wird die Gesellschaft oder die Menschheit nicht zu einer besseren Menschheit machen. Sondern er sagt ganz klar, wenn wir uns immer mehr und nur auf unseren technischen Fortschritt verlassen, dass wir dann eher eine Gesellschaft empathieloser werden und uns in unseren eigenen Untergang begeben. Nicht alle Probleme dieser Welt fußen nur darauf, dass wir wissenschaftlichen Fortschritt nutzen und dem alles unterordnen. Das wäre Quatsch, das sagt er auch selber. Aber er spricht ein bisschen vom entwurzelten Mensch. Er zitiert vor allen Dingen James Mill, der ja gesagt hat, wenn alle Menschen lesen könnten, wäre die Herrschaft der Vernunft und der Demokratie auf immer gesichert. Also die Idee von Mill war, wenn erstmal alle Menschen Zugang zu Bildung, zum Lesen hätten, dann würde automatisch eine große Zeitwelle der Demokratie einhalten und die Welt wäre eigentlich eine Welt voller Frieden und alles wäre schön. Das ist so ein bisschen passend dazu, zu der These, die ja zum Beginn des Internets aufgestellt wurde, als es hieß, wenn erst alle Menschen Zugang zum Internet und zu allen Informationen hätten, dann treten wir den Siegeszug der Vernunft und der Demokratie an. Das so referenziert so ein bisschen auf das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama. Wir haben ja mittlerweile gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Menschen haben Zugang zum Internet und das eigentliche Gegenteil ist der Fall, was diesen Text halt auch so aktuell macht. Mhm. Und das ist ganz spannend. Vor allen Dingen, und da hat er mich auch wieder gehabt, er zieht noch die antiken Griechen ein bisschen mit ran und sagt, die antiken Griechen, die hatten auch schon einen Begriff dafür, für diesen Größenwahn, für dieses, wenn der Mensch erstmal alles überwunden hat, nämlich diese Hybris, diese anmaßende Übermut, die ja auch den Menschen von heute, beziehungsweise von 1946 in dem Fall, attestiert und die wir auch ohne weiteres auf die Menschheit von heute übertragen können. Aber früher oder später wurden Menschen in der griechischen Gesellschaft beziehungsweise im griechischen Denken für das, was sie getan haben, von der Rachegöttin Nemesis bestraft. Das heißt, es gab wenigstens im Denken noch so eine Art Korrektiv. Und im Gegensatz dazu, und das sagt er auch, dass die Menschen im 20. Jahrhundert in dem Fall überhaupt kein Korrektive dahingehend mehr haben, sondern dass unser Hochmut oder dass sie glauben, dass unser Hochmut keine Folgen mehr hat und dass dann dementsprechend auch so gelebt wird. Und das finde ich ein ganz spannender Text. Man merkt an einigen Stellen, dass er ein bisschen, dass er eben schon eine ganze Weile alt ist. Also nicht alles daraus kann man tatsächlich heute noch 1:1 anwenden. Aber ganz spannend ist, dass er auch schon solche Lösungsansätze am Ende anspricht, wie eine Loslösung von fossilen Brennstoffen, eine gewisse Energieunabhängigkeit, Energie muss speicherbar sein, dass man sie abrufen kann. Und das 1946. Also auch da schon hat er gesagt, okay, es gibt Regionen auf der Welt, wo Ressourcen unterschiedlich verteilt sind. Und das heißt, die, die zum Beispiel keinen direkten Zugang zu Öl oder Kohle etc. haben, die müssen in irgendeiner Form andere Energieproduktionsmittel finden und lernen, wie man diese Energie auch speichern kann, um sie nutzbar zu halten. Und das 1946. Also das ist das Thema, was wir gerade besprechen hier, das hat er da schon geschrieben. Ist ein ganz spannender Text, ist ein ganz spannender Einblick auch in diese, sagen wir mal, Angst vor der Technisierung der Menschheit, Angst vor dem technologischen Fortschritt. Und dahingehend auf jeden Fall ein durchaus wertvoller Text, den es sich zu lesen lohnt, mit seinen 90 Seiten in diesem kleinen Format. Eine kleine Empfehlung.
Stimmst du ihm denn zu seiner Hauptthese?
Ja, grundlegend schon.
Okay. Würde ich nämlich auch sagen, dass er grundsätzlich einen Punkt hat. Wenngleich ich da bei der Lesethese würde ich ja jederzeit mitgehen. Denn ich halte Lesen nicht für die Fähigkeit, dass man Buchstaben erkennen kann und zusammenziehen und zu einem Wort verbinden kann, sondern interpretatives Lesen und tiefes Lesen. Und wenn das die ganze Menschheit könnte, hat er nicht Unrecht.
Ah, weiß ich immer noch nicht. Also, wie gesagt, das ist ja kein Automatismus. Nur weil das plötzlich dann alle können, bedeutet das ja nicht, dass wir dann in einer besseren Welt leben würden, dass dann plötzlich alle schreiben würden, juhu, Demokratie. Ich meine, Christian Lindner kann auch Texte wahrscheinlich tief lesen.
Ja.
Er ist trotzdem das liberaler Politiker.
Das ganze Mittelalter hinüber wurde die Bibel interpretativ gelesen. Und ich glaube, jeder, der lesen konnte, hat interpretativ gelesen. Hat auch zu nichts geführt unbedingt.
Aber gut, da ist es ja, meine. Ja, also ich weiß, aber das ist ja nur wirklich dort noch. Aber geh mal da von der großen medialen Revolution des Buchdrucks aus. Ab dem Moment wird es immer demokratischer. Also die Grundidee ist
auch gefährlich. Der Buchdruck wurde durch Propaganda groß.
Natürlich klar, aber das führte zur Einmischung. Natürlich,
das, definitiv.
Das, ja, okay, aber, ja, okay, das ja. Ist perfekt, wenn ich diese Überleitung hier nutzen kann für mein Gerne. Nächstes Buch. Denn der Barbarowski-Jörg hat ein Buch geschrieben, Am Volk vorbei, zur Krise der liberalen Demokratie. Dementsprechend greife ich das dort gleich auf. Jörg Barbarowski hat in diesem Text zuerst einen sehr großen Abriss über die Geschichte der liberalen Demokratie vorweggestellt und arbeitet dann, das ist seine Grundidee, auf, okay, wir haben eine liberale Demokratie, warum sind so viele Menschen unzufrieden damit? Denn die These, Menschen sind unzufrieden mit der liberalen Demokratie in Deutschland, kann man in jedem Fall aufrechterhalten, wenn man bestimmte Umfragen sich anguckt. Und das zieht er dann hoch? Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten der Demokratie? Also was wurde überhaupt schon mal alles als demokratisch angesehen? Denn theoretisch jedes Plebiszit ist Demokratie. Und wenn jetzt die Mehrheit sagt, wir richten jemanden hin, ist das demokratisch? Grundsätzlich, je nach Begriffsdefinition schon. Weil gerade bei den alten Griechen das eben noch die Idee dahinter war. Und er spinnt das immer weiter und stellt sich die Frage, okay, ist es beispielsweise demokratisch, wenn sich eine große Mehrheit der Bevölkerung dafür entscheiden würde, die Demokratie abzuschaffen? Und das ist einfach ein total großartiger Gedanke, über den man zumindest mal nachdenken kann, weil theoretisch wäre das schon demokratisch. Ob das jetzt der beste Weg ist, ist nicht, wie gesagt, alles erstmal ohne Wertung, denn man kann Barbarowski viel unterstellen und das kann man hier auch reinlesen, wenn man möchte. Die Fragen, die er stellt, sind schon mal nicht schlecht. Am Ende des Tages stecken aus meiner Sicht Fehler drin, über die er nicht nachgedacht hat. Gerade wenn er es in die Gegenwart dann bringt, dann gibt es Sachen, die definitiv von ihm vergessen worden sind. Das heißt Bürgerbeteiligung über Petitionen und ähnliches. Oder dass man demonstrieren kann, dass man irgendwelche NGOs unterstützen kann, die ich auch Quatsch finde, aber das ist nicht der Punkt. Oder dass man eben mit seinen Abgeordneten vor Ort ein Gespräch führen kann und sagen kann, hey, was hast du da entschieden und warum hast du das so gemacht und warum nicht so beispielsweise. Auch das ist Teil der Demokratie. Das greift er nicht auf. Was er allerdings aufgreift, und das ist, möchte ich jetzt nur exemplarisch dort reinbringen, den zu großen Einfluss der Judikative auf die deutsche Gesetzgebung. Wie abhängig wir von dem Bundesverfassungsgericht und dessen Entscheidungen sind im Politischen. Das kann man zumindest kritisch sehen. Jetzt wird man sagen, ja, aber die sollen doch überprüfen, ob das Grundgesetz eingehalten wird. Das stimmt. Wer entscheidet denn, wer Richter wird im Bundesverfassungsgericht? Das Vorschlagsrecht haben noch immer bis heute SPD und CDU, weil das 49 die zwei großen Parteien waren. Als Beispiel. Und dann braucht es eine Zweidrittelmehrheit, jetzt seit kurzem, davor eine einfache Mehrheit. Dementsprechend haben diese zwei Parteien immer quasi einen Machtvorteil, wenn man das so betrachten möchte. Beziehungsweise man wird dann sagen, ja, aber das sind doch Richter, die verhalten sich doch objektiv. Niemand verhält sich objektiv. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Verfassungsgericht völlig falsch liegt bei allen Entscheidungen. Die Frage ist, es schränkt natürlich die Möglichkeiten der Operativen, der Exekutive und der Legislative extrem ein. Ich habe ein gutes Beispiel. Jemand würde sagen, nee, es gibt bei uns eine Grundsicherung nur noch für Leute, die, was weiß ich, die jeden Job machen, der ihnen gesagt wird. Und wenn sie das nicht machen, gibt es keinen Cent. Das wäre demokratisch, wenn das eine Mehrheit so entscheidet. Soweit erstmal nachvollziehbar. Da würde das Bundesverfassungsgericht jederzeit sagen, nein, das geht nicht, Artikel 1 wird hier nicht getroffen. Komischerweise geht das in anderen Ländern, die auch Demokratien sind, schon. Das heißt, am Ende entscheidet dort das Bundesverfassungsgericht über den Willen des Volkes hinweg. Ist das auch einleuchtend? Und ich finde das zumindest diskutabel, sich diesen Einfluss immer mal wieder vor Augen zu halten. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Energie, der Klimatransformationsfonds. Für was man dieses Geld nimmt, um die Schuldenbremse auszutricksen und was weiß ich was. Dort mischt sich am Ende das Verfassungsgericht ein, weil es dazu berufen ist, das zu tun. Ich will das jetzt gar nicht weiter hinwegführen. Ich finde, das Buch hat seine positiven Seiten. Es hat auch kritische Momente, wo ich sage, bin ich nicht bei dir. Aber es lädt dazu ein, tiefer über die Demokratie nachzudenken, vor allem über die liberale Demokratie nachzudenken. Das wäre mein Punkt dazu. Weil ich will das gar nicht am Ende bewerten, weil an viele Stellen, die ihr dazu sagt, muss ich sagen, bin ich nicht bei dir. Aber gerade die Gedanken jetzt zur Judikative fand ich ziemlich interessant.
Ich muss mal kurz fragen. Berichtigt mich bitte. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so sehr aus. Steht über dem Bundesverfassungsgericht streng genommen nicht aber auch noch der Europäische Gerichtshof? Der sollte das Bundesverfassungsgericht antidemokratische Urteile fällen, intervenieren könnte?
Grundsätzlich ja. Und da wird es ja noch undemokratischer.
Ja, genau, darauf wollte ich mich
hinaus. Weil der EuGH natürlich noch mehr Einfluss nimmt und der hat ja nun mit unserer Bevölkerung per se gar nichts zu tun.
Nicht viel, genau.
Und was demokratisch ist und was nicht, ist, wie gesagt, eine Debatte und ein Aushandlungsprozess. Und diese, ich sage es jetzt ganz bewusst, künstlich gezogenen Stoppschilder, was alles nicht geht. Es ist künstlich gezogen, dass in der Demokratie ein Plebiszit nicht über die Hinrichtung einer Person entscheiden darf. Logisch. Würden wir alle ja sagen. Weil
wäre aber demokratisch.
Oder nach der Logik, die du von uns mal aufgeführt hast. Und auch Menschenrechte sind verhandelbar. Das klingt jetzt auch ganz komisch, aber wer sich die Menschenrechte also es gibt quasi so grundsätzlich Menschenrechte, aber quasi jeder Kontinent hat für sich auch nochmal eine Auslegungsart dieser Menschenrechte ausgearbeitet. Und komischerweise kommen die auf andere Sachen.
Jetzt stellt sich natürlich kulturell auch.
Ja, es sind eben auch kulturelle Dinge dabei. Und jetzt wird man mir auch beipflichten, dass es vielleicht in Ungarn ein anderes Demokratieverständnis gibt als in Irland. Das ist einfach kulturell so gedacht. Trotzdem gibt es einen EuGH, der das für alle gleich zieht. Auch dort gibt es klar Argumente, die für diesen EuGH sprechen. Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich am Buch habe. Er sagt dann so, ja, die Europa hat den osteuropäischen Staaten so diese liberale Demokratie draufgedrückt, wo ich die ganze Zeit immer nur denke, die können gehen. Aber sie wollen das Geld haben, was Europa bringt. Ja. Wer das eine will, muss das andere mögen. So einfach ist das. Und diesen Gedanken bringt er im Buch nicht mit ein. Das fand ich beispielsweise auch echt schwach, wo ich sage, das ist aber ein Blick. Wenn sie es ohne uns, also ohne Europa hingekriegt hätten, fair enough, go for it. Aber wenn du das nicht kannst, dann musst du dich halt an die Regeln halten, die Europa bis dato aufgestellt hatte.
Was heißt nicht können oder nicht willst? Ne? Also es ist ja, also das ist der Punkt, der dann schon fast ein bisschen an Populismus grenzt, wenn man das dann weglässt. Weil ich würde einem Barbarowski unterstellen, dass er durchaus den kritischen Blick hat, das durchaus mit nennen zu können. Also ich glaube nicht, dass er das in dem Moment vergessen hat oder nicht auf dem Schirm hat oder sowas. Ne? Also gerade Mutmaßung, aber das finde ich ein bisschen schwach, dass das dort nicht drin ist. Weil das ist ein naheliegender Nebensatz. Hey. Ja, das klingt ja ein bisschen so, als wäre Europa einmarschiert und hätte gesagt, so,
genau wir bringen euch Frieden und Demokratie. Klingt das. Deswegen, ich bitte jeden, sich das Buch selber mal anzugucken. Da gibt es hundertprozentig Dinge, bei denen man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Dinge, wo man sagt, stimmt, du hast einen, also, naja, aber einen Punkt hat er. Ja? Und deswegen, hier kann man sehr gespalten drüber diskutieren. Und man kann auch einzelne Aspekte des Buches ganz gespalten debattieren und kontrovers diskutieren. Ich fand es gewinnbringend, es gelesen zu haben. Das möchte ich sagen. Ich gehe aber auch bei vielen Sachen nie mit. So, next.
Damit macht es das Buch doch schon einfach zu einem trotzdem wichtigen Baustein.
Definitiv.
Weil man angeregt wird, nachzudenken. Und jedes Buch, das es schafft, einen zum Nachdenken anzuregen, in welche Richtung auch immer, auch wenn es nur der Punkt ist, dass es die eigenen Werte festigt oder nochmal vielleicht an den einen oder anderen Stellen doch die unangenehmen Fragen stellt, die man selber vielleicht ausblendet, ist das auf jeden Fall ein Punkt.
Ich möchte noch,
solange man eben auch die kritischen Seiten sieht.
Noch eine interessante Anekdote nur zum Buch, die geht aber schnell. Teile dieses Buches habe ich meiner Frau beim Autofahren vorgelesen. Jetzt wird er sagen, was? Demokratietheoretische Sachen ja. Als wir in Costa Rica waren, hatten wir Autofahrten, die sich über viele Stunden hinzogen. Und wenn man mal 2-3 Stunden in der Vollsperrung gestanden hat, das wird
anstrengend. Das war froh über jedes Buch, was man dabei hat.
Ich hatte das gerade. Ich bin wirklich in dem Stau und wir standen einfach auf einer einspurigen Bundesstraße. Bin ausgestiegen, Kofferraum, habe meinen E-Reader geholt, wo ich die PDF drauf habe. Und dann haben wir das gemeinsam gelesen. Einfach, wir hatten ja Zeit. Ich hatte gerade kein anderes Buch bei der Hand. Und du kannst zumindest dann drüber diskutieren. Aber man muss sagen, nach anderthalb Stunden Vorlesen, da muss ich dann sagen, geht irgendwann die Stimme auch den Bach runter. Aber Brau. Spannend war's. Dass nur dazu, ich übergebe mich und an Alex.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das Ganze als Buch bezeichnen darf. Ich hatte schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Es ist streng genommen eigentlich ein Begleitheft zu einer musealen Sonderausstellung. Und zwar mit dem Titel Krieg, eine archäologische Spurensuche. Passt ja jetzt gerade auch so ein wenig in die aktuell besprochene Thematik, beziehungsweise in die heute immer wieder angeklungene Thematik. Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Vor, ich bilde mir ein, 15 Jahren hat man in oder bei Lützen, das ist ein kleiner Ort südlich von Leipzig, bei Bauarbeiten ein Massengrab aus dem 30-jährigen Krieg gefunden. 47 Skelette lagen da drinnen und man hat das Ganze als Block geborgen und untersucht und präpariert, sodass man es heute hochkant quasi aufgestellt hat. 2022 gelangte dieses Grab nach Halle und zwar in das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle. Ein hervorragendes, unglaublich beeindruckendes Museum, in dem auch die Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt ist. Und jetzt muss ich mal wirklich schwärmen, für mich eines der bisher schönsten, interessantesten, beeindruckendsten Museen, die ich je besucht habe. Absolute Empfehlung, dort mal reinzugehen, aus wirklich ganz, ganz vielen Gründen. Ja, 2022 gelangte aber dieses Grab eben dort in dieses Museum, wurde dort kurzzeitig ausgestellt und im Zuge dessen hat man eine Sonderausstellung, die sich einerseits rund um dieses Grab natürlich gedreht hat, andererseits aber das Thema Krieg in den Mittelpunkt stellte. Und darüber hat man ein Begleitheft herausgebracht. Begleitheft heißt es, das ist, ich sag mal, ein Paperback mit knapp 180 Seiten. Deswegen bezeichne ich das jetzt einfach mal als Buch und darf das hier auch vorstellen. Nun gibt es diese Sonderausstellung in Halle nicht mehr, aber es gibt diese Begleithefte noch zu kaufen. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, was es gekostet hat. Es war gar nicht so teuer und es sei wirklich jedem empfohlen, generell vielleicht in Museen auch mal zu diesen Begleitheften zu greifen, denn es ist wirklich kompakt, nee, es ist Wissen kompakt auf engstem Raum vereinigt. Und das Thema Krieg ist ein interessantes Thema, klar. Es geht hier in dieser Ausstellung aber nicht um das Thema Krieg im Gesamten, sondern es geht hier vor allem um die Ursprünge des Krieges. Und die grundlegende Aussage ist eben, der Krieg ist noch gar nicht so alt. Es ist noch gar nicht eine gar nicht so alte menschliche Errungenschaft, in Anführungszeichen, sondern erst aufgekommen mit der Sesshaftwerdung des Menschen vor etwa 10.000 Jahren. Wenngleich, und das fand ich halt mega interessant, der älteste Nachweis für eine dem Menschen zugeführte Verletzung mit der Absicht, ihn zu töten, ist über 200.000 Jahre alt.
Ötzi?
Nein, der ist aber erst vor 5.000 Jahren gefunden. Nee, irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo mal, irgendwo in Afrika, glaube ich, war es gewesen, ein Schädelknochen, der eine Schlagverletzung aufwies. Könnte ja theoretisch überall herkommen, aber in der Mitte quasi dieser Verletzung ein viereckiges Loch. Also dort wurde diesen Menschen wahrscheinlich mit Holz oder vielleicht einem eingespitzten, ja, angeschärften Stein quasi eine tödliche Verletzung zugefügt. Fand ich sehr interessant. Ja, und dann der Krieg, wie gesagt, eine Erfindung, muss man fast sagen, der Zeit, als der Mensch sesshaft wurde. Das führt sich auch wunderbar aus. Ne? Vorher, als der Mensch Jäger und Sammler war, gab es dort Konflikte zwischen den Gruppen, aber im Endeffekt ist entweder die unterlegene Gruppe, beziehungsweise die Gruppe, die von vornherein wusste, dass sie unterlegen ist, ausgewandert, woanders hingezogen. Als der Mensch sesshaft wurde und die ersten zaghaften Reichtümer, in Anführungszeichen, anhäufte und seien Lebensmittel gewesen, da konnte er nicht mehr wegziehen. Er konnte nicht irgendwo abhauen. Das heißt, er musste sich verteidigen. Und solche Siedlungen, die sich damals gründeten, wurden auch recht schnell befestigt. Und schon war wirklich organisiertes Handeln nötig. Einerseits, um diese Siedlung zu verteidigen, für die Verteidiger. Andererseits aber auch für jene, diese angriffen. Und dann quasi ab da darf man dann sicherlich von Krieg sprechen. Ist ein hochgradig interessantes Büchlein. welches die, es beginnt mit dem 30-jährigen Krieg, macht dann aber ganz schnell wirklich einen Abstecher durch die Frühgeschichte der Menschheit. Fand ich sehr interessant. Gesagt, geht unbedingt auch mal ins Museum nach Halle rein, für die, die noch nicht drin waren. Die haben dort Gräber ausgestellt, auch die hochkant gestellt. Die Forscher in Halle sind da, in Halle sind wirklich Experten, was solche Blockbergung von Gräbern angeht. Und wer genau hinguckt, wird in dem einen oder anderen Skelett, die dort ausgestellt sind, Pfeilspitzen zum Beispiel entdecken oder Hiebwunden oder Schnittwunden in den Knochen. Also die Frühgeschichte des Menschen war sehr, sehr gewalttätig. Einerseits und der zweite, die zweite Empfehlung, dieses Massengrab aus dem 30-jährigen Krieg. Man hat in Lützen ein Museum extra für diesen Grabblock gebaut. Den habe ich mir auch angeschaut. Und das war, glaube ich, einer der eindrücklichsten Besuche eines Museums überhaupt, wenn du dann eben vor diesem Block stehst, vor diesen 47 Skelette, die dort drinnen sind. Und du weißt, dass die dort fast alle irgendwo im Alter zwischen 16 und vielleicht 25, 26 gestorben sind. Und selbst wenn du kein Experte siehst, du siehst, dass diese Männer dort kein gutes Leben geführt haben. Du erkennst Wachstumsringe an den Knochen, du erkennst Verwachsungen an den Knochen, du erkennst die Verletzungen, die bei vielen zum Tod geführt haben, auf dem Schlachtfeld. Du aber kennst auch, wenn du genau hinguckst, wirklich bis ins Mark abgenutzte Zähne. Also das war alles, aber die haben kein gutes Leben geführt, bis zum Tod, wo sie dann eben in diese Grube geworfen wurde. Heute ausgestellt, also wirklich beide Museen liegen gar nicht so weit auseinander. Gerne mal anschauen. Und die kleinen Heftchen, die Sonderausstellungshefte oder Begleithefte zu den Sonderausstellungen, gerne auch mit einheimsen. Man wird es nicht bereuen.
Sehr schön. Da kannst du oder kann ich gleich noch anknüpfen, weil der Direktor des Museums in Halle ist
ja, danke.
Harald Meller.
Ja, genau. Und,
von Harald Meller haben wir bereits hier im Podcast gelesen, also Harald Meller gemeinsam mit Kai Michel, die Schamanen. Da ging es ja letztendlich auch um das Thema, auch Gewalt war dort ein Thema. Und wenn du quasi weiterlesen möchtest als nur das Heftchen, die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte von Harald Meller, Kai Michel und Karel von Scheik. Das ist im Endeffekt das Buch, wo sie ihre Forschung rund um diese Ausstellung sozusagen verschriftlicht haben und ausführlich und belegt haben. Und ich weiß gar nicht, wie dick das ist. 368 Seiten.
Lieber Philipp, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Tatsächlich, dieses Begleitheft, was ich hier habe, ist herausgegeben von Harald Meller.
Das wird wahrscheinlich die Essenz.
Ich wollte gerade sagen, ich will dieses Buch lesen, was du gerade erzählt hast. Übrigens, wer die Schamanin mal sehen möchte, die ist gerade in einer Sonderausstellung in Halle, unten im Foyer ausgestellt. Das war leider, als wir in Halle waren, fand gerade der Umbau statt für diese Sonderausstellung. Dementsprechend waren die Überreste von ihr, die knöchernen Überreste von ihr aus dem, dort, wo sie normalerweise aufgebaut wird, herausgenommen. Und unten das Foyer durfte aber noch nicht betreten werden. Sehr, sehr schade. Ich habe sie zwischen den Vorhängen, die dort gezogen wurden, gesehen, aber war natürlich nicht bei ihr. Schade. Aber Grund genug, da irgendwann nochmal hinzufahren.
Zumindest das habe ich dir also voraus, dass ich die Schamanin schon persönlich getroffen habe.
Ja. Bei mir war sie auch da. Da war sie
gerade. Alex hat dafür Lützen uns vorweg, weil das wollte ich mir unbedingt auch noch angucken, habe ich aber noch nicht geschafft. Und ich sag mal so, mein Knirps ist noch ein bisschen zu klein, um sich daran erfreuen zu können. Also erfreuen kann sich wahrscheinlich kaum jemand an vielen Knochen.
Aber das wird das gar nicht verstehen, glaube ich.
Spannend finde ich es allemal. Und das wäre meine letzte Frage. Mhm. Alex, du hast dir jetzt diesen quasi Museumsführer dazu gekauft. Ja. Tust du das immer oder nur hin und wieder?
Nein, ich fand das interessant. Wir haben, glaube ich, Ende letzten Jahres darüber gesprochen, über Sachbücher, dass ich jetzt nicht unbedingt der Sachbuchleser bin. Aber wenn ich ein Buch sehe und es mir gefällt, dann nehme ich es mir auch gerne mal mit. Das sind jetzt vielleicht die Museum- oder Begleithefte Nummer, weiß ich nicht, 3 und 4, die ich besitze. Also das ist eher die Ausnahme. Mhm. Wenn du in Berlin im Naturkundemuseum bist, da brauche ich mir keinen. Also egal, was da für eine Sonderausstellung ist, das ist einfach jetzt so nicht so interessant für mich. Weiß nicht, worum es dann jetzt vielleicht um irgendwelche Planeten oder was weiß ich geht, oder ne? Hier war es jetzt ganz konkret Also ich hatte mir zwei mitgenommen. Einerseits eben Krieg, eine archäologische Spurensuche. Das habe ich mir tatsächlich in Lützen geholt. Mhm. Weil wenn du... Das lacht dich dort halt so an quasi. Und ich fand es halt mega interessant. Ich habe es mir mal rausgenommen, mal kurz durchgeblättert. Und es ist wirklich... Es sind viele, viele Bilder drin, viele, viele Erklärungen. Und als wir dann in Halle waren, hatte ich mir dann dort noch die Himmelsscheibe von Nebra, Neue Horizonte, mitgenommen. Was ich so ein bisschen, gerade wenn es jetzt um die kulturellen Hintergründe geht, so ein bisschen doppelt. Aber eine Frage, nein, ich mache es nicht immer. Das waren jetzt Ausnahmen. Ich war vor Ort. Ich fand die Thematiken unglaublich interessant. Und ich wollte mir aber auch kein Fachbuch mitnehmen. Also in beiden Bereichen, man hätte sich jetzt in Lützen, hätte man sich zum 30-jährigen Krieg ein Fachbuch mitnehmen können. Finde ich die Thematik aber jetzt nicht spannend genug. Und deswegen ist da vielleicht diese Sonderausstellung oder das Begleithaft zur Sonderausstellung, die eigentlich schon, ich glaube, 2022 war das genau. Weil das kann nicht sein, das ist Blödsinn. Wenn ich jetzt hier gerade sehe, das Begleithaft wurde 2015 veröffentlicht. Also dann habe ich irgendwie, dann war es doch ein bisschen eher noch, naja, egal. Quasi so der, für mich der gute Kompromiss. Und in Halle wusste ich nicht, was ich mitnehmen wollte, aber ich fand die Scheibe halt mega interessant. Und deswegen wurde es halt das Heft zur Scheibe.
Sehr schön.
Ja, Philipp, du hast noch was vor dir.
Ja, komm, dann hau noch eins raus.
Dann zum Abschließenden noch ein Roman, den ich mitgebracht habe. Tatsächlich auch ein Rezensionsexemplar in dem Fall. Und zwar von Abbas Kieder, Der letzte Sommer der Tauben. Und das hatten wir in der Buch, in der Verlagsvorschau hatten wir das schon entdeckt oder und kurz drüber gesprochen und festgestellt, dass das ganz aussichtsreich klang. Und ich muss sagen, nach dem Buch, es hat sich absolut gelohnt. Kurz zum Inhalt und zum Handlungsort, das ist eine nicht näher genannte Stadt im Irak, in der das Ganze spielt. Ich habe nicht ganz rausfinden können, wann es spielt. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, nach dem Zweiten Golfkrieg, das nach dann durchgestrichen und dann vor dem Zweiten Golfkrieg draus gemacht. So ganz lässt sich das nicht verorten, ist aber auch nicht so relevant, die genaue Zeit irgendwie festzulegen. Zum Inhalt, das Kalifat hat gerade die Kontrolle im Land übernommen. Es ist ultrakonservativ, quasi ein Willkürregime der Mudschahedin. Und es gibt so die ganzen klassischen Dinge, die in so einem extrem konservativen Regime somit gängig sind. Das heißt, es werden Bücher verbrannt. Aber hier geht es noch ein ganzes Stück weiter. Es werden nämlich sämtliche moralisch verwerflichen Gegenstände verbrannt. Und was als moralisch verwerflich gilt, das legt natürlich dieses ultra-religiöse Regime natürlich auch fest. Dazu zählen in irgendeiner Form Rauschmittel, also Zigarettenstangen werden verbrannt, aber auch Kleider, also Kleidung, die nicht ins moralische Bild passt, Poster, Zeitschriften, Bücher. Es gibt unfassbar viele Verbote. Es darf keine Musik gehört werden, es darf kein Alkohol getrunken werden. Es dürfen keine Mobiltelefone benutzt werden, die müssen auch alle abgeben. Und in diesem beginnenden, aufziehenden Regime der Mudschahedin wächst der Protagonist Noah auf. Und Noah arbeitet tagsüber viel für seinen Vater in dessen Laden. Also der ist ein Modehändler, der verkauft Mode. Und Noahs Aufgabe relativ zu Beginn ist schon, er darf die ganzen Verpackungen von der Unterwäsche, Strumpfhosen etc. Sind ja meistens Personen drauf abgebildet, die diese Klamotten tragen. Eben auch Frauen logischerweise bei Strumpfhosen. Und die muss er schwärzen. Komplett, dass nur noch die Augen sichtbar sind. Das ist seine Aufgabe. Er sitzt mit einem Filzstift da und schwärzt diese Cover davon. Mich hat das Buch ein bisschen an Bis die Sterne zittern erinnert. Ja, es ging auch um ein aufkommendes Unrechtsregime. Es geht um jugendlichen Widerstand gegen dieses System. Aber es geht auch um Familie. Das Buch heißt nicht umsonst Der letzte Sommer der Tauben, denn Noah neben seiner Familie, mit der er viel Zeit verbringt oder bei dem er eigentlich die hauptsächliche Zeit verbringt und seinen Freunden, ist der Taubenzüchter und die Tauben gehören gewissermaßen zu seiner Familie und die Tauben sind nicht zufällig gewählt, sondern Tauben sind ja auch ein Symbol für Frieden und für Freiheit und genau dafür stehen sie hier auch. Also dieses regelmäßige auf die Dächer gehen und die Tauben steigen lassen. Es wird genau beschrieben, wie man neue Tauben in seinen Verschlag locken kann, um so mit seinen Taubenschwarm, nein, das heißt nicht Schwarm, wie heißt das bei Tauben?
Ein Taubenschlag.
Kein Parlament. Schlag? Ja, Taubenschlag, dankeschön. Ich war jetzt bei Herde und bei Parlament. Beide, das eine sind Eulen und das andere sind Huftiere.
Was war denn das bei genau. Delfinen?
Schule.
Ah, eine Schule.
Das feiere ich auch sehr.
Genau.
Ja, es ist eine Grundschule.
Und was ich geil fand, bei irgendwelchen, warte mal, bei Lemuren war es eine Verschwörung oder sowas? Es gibt da richtig funny Titel. Aber egal. Also es wird ganz genau beschrieben, wie Tauben so gezüchtet werden. Und da geht er auch vollkommen drin auf. Und es werden verschiedene Themen des Widerstands, wie gesagt, schon aufgezählt. Und eine ganz besondere Rolle, und das, finde ich, macht dieses Buch deutlich besser als zum Beispiel Bis die Sterne zittern, ist sein Onkel Ali. Das ist ein ganz sympathischer, warmherziger Mann, der, und das kommt relativ früh schon raus, aber mit diesem System, also gegen dieses System ist ein Widerstand, bei dem sich Widerstand gegen dieses aufkeimende Regime regt, also der nicht wie sein Bruder, also der Vater Noahs, so ein bisschen opportunistisch auch ist und sagt, ja, wir müssen uns jetzt unterordnen, wir müssen gucken, bis es vorbei ist, sondern der aktiv Widerstand leistet und der auch mit seinem Humor vor allen Dingen zeigt, dass er das mit dem System nicht so ernst nimmt. Und diese Widerstandsgeschichte spielt sich aber nur ein bisschen am Rand ab. Das heißt, diese ganze Geschichte ist so, nicht episodenhaft, aber so schlaglichthaft erzählt. Das sind immer ganz kurze Episoden. Manchmal geht ein Kapitel nur bei einer Seite und dann wird eine kurze Situation aus Noahs Tag geschildert. Dann ist dieser Tag vorbei oder die Situation vorbei. Es gibt einen Cut, es gibt ein neues Kapitel und es gibt eine weitere Situation. Und das wechselt zwischen familiären Situationen, zwischen humorvollen Situationen mit seinem Onkel, zwischen extremen Situationen, wie sich dieses Kalifat im alltäglichen Bild äußert. Also so eine spontane Steinigung mitten auf der Straße wird in der einen Episode thematisiert, aber nicht, um sie irgendwie auszuschlachten und um so einen Schockmoment zu erzeugen, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass das dort Alltag war oder dass es Teil des Alltags war, um auch zu zeigen, wie sehr Frauen sich dann einschränken mussten oder wie sehr sie eingeschränkt wurden. Also ganz tolles Buch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war durch diesen Humor und diese warmherzige Figur des Onkels auch viel leichter lesbar als jetzt zum Beispiel Bis die Sterne zittern. Auch der Thematik her, also dieses ganze Buch hat am Ende nicht dieses Schwere gehabt, dass man sagt, boah, jetzt das ist schon wieder Unrechtssystem und Welt ist schlecht, sondern überraschenderweise, trotz der Ernsthaftigkeit, war das ein recht leichtes Ende, denn es endet auch mit so einem kleinen Hoffnungsblick irgendwann Freiheit sozusagen. Deswegen eine absolute Leseempfehlung. Abbas Kida, Der letzte Sommer der Tauben, hat mich gut unterhalten, wahnsinnig beschäftigt, zum Nachdenken angeregt.
Ganz, ganz kurz, du hast vom Kalifat gesprochen, also ist jetzt hier diese Zeit des IS gemeint? Weil gleichzeitig hast du danach von den Mujahedin gesprochen. Die haben ja nur jetzt nicht viel miteinander zu tun gehabt. Weil du auch nach dem zweiten oder vor dem zweiten Golfkrieg,
genau.
Das ist auch so eine.
Zeitlich kann ich es nicht einordnen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Autor das zeitlich einordnen möchte. Also
nur mal so vielleicht für die Hörer. Also ist so eine ganz merkwürdige Zählung mit den Golfkriegen. Ne? Der erste Golfkrieg war ja damals der Iran-Irak-Krieg. Der zweite Golfkrieg war ja diese wo der Irak Kuwait überfallen hat, ne? Und der dritte Golfkrieg, das, was Bush quasi, also Bush Junior nach dem 11. September angestellt hat. Aber das war, also das hat nichts mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun und dem Kalifat, sondern also wir reden hier vielleicht wirklich von der Zeit vor 1990. Ja. Weil andererseits die Handys verboten spricht ja nur eher dazu, dass das die Zeit
des zweiten oder dritten Golfkriegs fast schon ist, ja. Aber deswegen, es gibt so ein paar Indizien, aber er nennt keine Jahreszahlen.
Also das ist kein Tatsachenroman jetzt. Das ist der.
Nee, er thematisiert dieses Prinzip der religiösen Willkürherrschaft und der Errichtung eines modernen Kalifats in der Form, wie es der IS versucht hat zu errichten. Also das Kalifat gab es ja auch schon früher. Es gab ja dieses historische Kalifat, so irgendwann 7. Jahrhundert nach Christus. Und der IS hat ja versucht, dieses Prinzip des Kalifats gewissermaßen zu pervertieren, in die Moderne zu übernehmen und für ihre religiösen, politisch-extremistischen Ansichten zu instrumentalisieren. Und das thematisiert er hier. Aber er spricht klar die Mujahedin an. Die fallen wortwörtlich und auch dass der Begriff des Kalifats fällt. Aber das Kalifat eben im Prinzip für so eine neue ultrakonservative religiöse
Dann finde ich die Idee aber ziemlich cool. Dann ist das irgendwie richtig, richtig krass gelöst. Also
ich finde es auch toll. Also ich finde auch da wieder toll, dass es eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Ja. Es gibt ein paar Indizien, aber auch die Prinzipien werden wieder klar. Es legt sich nicht auf ein klassisches Problem, also andersrum, doch, es legt sich auf ein klassisches Problem fest, nämlich wenn Willkürregime auf eine extreme Religiosität treffen. Also diese Vermischung von Kirche und Staat, wenn sich sozusagen diese beiden wieder vereinen, beziehungsweise wenn sie vereint zu einem Willkürregime zusammenwachsen und welche Probleme daraus für die Bevölkerung entstehen. Und wie man trotzdem dort sozusagen die in irgendeiner Form die Hoffnung nicht verlieren kann. Und es zeigt auch, wie Widerstand aussehen kann. Das finde ich ganz, ganz schön, weil der Widerstand nicht unbedingt immer dahin gesehen wird, dass man jetzt mit einer Fackel raus auf die Straße gehen muss oder alles mit Gewalt stürzen muss, weil das kann man ab einem gewissen Grad nicht mehr. Das beschreibt auch der Vater hier. Und dann heißt manchmal, und das kommt eher wieder von der Seite des Onkels, manchmal heißt Widerstand in Anführungsstrichen einfach zu dokumentieren, was an Unrecht geschieht. Für die Nachwelt und gegen das Vergessen. Mhm. Und das finde ich einen unfassbar auch wichtigen Teil. Das soll nicht heißen, dass man sich opportunistisch irgendwie hingibt, aber das soll heißen, in dem Moment, wo man nichts mehr dagegen tun kann, frei nach dem Motto, oder um es auf die eigene Geschichte zu ziehen, nachdem die Nationalsozialisten 33 nach dem Ermächtigungsgesetz wirklich die Macht in Deutschland übernommen haben und man jetzt mit offenem Protest nichts mehr dagegen unternehmen konnte. Was kann man noch an Widerstand leisten? Wie kann man Widerstand leisten? Und wie kann jeder in seiner Form Widerstand leisten? Und gerade vor allen Dingen in der Form hier nochmal, da es keine konkrete Führungsfigur gibt, die sozusagen in Anführungsstrichen Schuld an diesem Regime ist, beziehungsweise dem dieses Regime untersteht, gibt es auch nicht so den Kopf der Schlange, der jetzt als Bösewicht oben hingestellt wird, der abgeschlagen werden muss und dann ist alles wieder gut. Mhm. Sondern das sind eben Strukturen, die dort geschaffen wurden und die sich so schnell nicht lösen werden, sondern die eben über einen längeren Zeitraum einen Wandel benötigen, damit eben die Menschen irgendwann wieder in Freiheit leben können. Deswegen auch dieses Endthema, irgendwann dann Freiheit. Aber was kann man eben dagegen tun, wenn man in so einem Regime gefangen ist, weil auch die Figuren hier drin beschreiben, sie können das Land nicht verlassen. Die Grenzen sind abgeriegelt. Es gibt keine einfachen Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Also was tun? Und das fand ich eine spannende Sache. Und
klingt gut.
Das lässt auch natürlich solche Konflikte wie im Iran in irgendeiner Form und auch das Regime im Iran ein bisschen mit anderen Augen sehen. Was heißt mit anderen Augen sehen? Aber es stößt Denkvorgänge an, dass man diese Dinge nicht einfach so abtut mit irgendwelchen Vorurteilen, sondern eben mehr drüber nachdenkt, beziehungsweise mehr darüber liest, etc.
Wunderbar.
Gut. 1 Stunde 32, ich hatte gesagt, 1 Stunde 20 schaffen wir.
Ist ja fast.
Die Diskussion danach führen immer ein bisschen weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir noch eine weitere Leserückblicksfolge machen, weil wir doch durchaus noch ein paar Titel auf unseren Zetteln haben. Das heißt, an dieser Stelle sei damit Schluss. Jeder hat 3 Bücher vorgestellt, wenn ich das richtig überblickt habe. Wir haben 1,5 Stunden gesprochen und vielleicht war die für den einen oder anderen oder die ein oder andere da ein Buch dabei. Schreibt uns auch wie immer gerne, was ihr in letzter Zeit gelesen habt und was ihr empfehlen würdet. Und nach unserer nächsten Buchbesprechung, die in einer Woche erscheinen wird, gibt es dann auch den nächsten Leserückblick und dann bekommt ihr auch noch die übrigen Bücher, die wir in dieser sehr lesereichen Zeit gelesen haben. Also wie immer, bleibt gesund, lest was Schönes und bis bald. Ciao.
Bis dahin.
Tschüssikowski.